Lebendiger Glaube ist hoffender Glaube. Jetzt könnte ich ja steil fragen, worauf hoffen Sie? Die Jüngeren unter uns auf die Rente? Machen Sie sich da nicht so einen Kopf, es wird sowieso nichts mehr. Die Ledigen, dass sie noch den Märchenprinz treffen, fangen sie schon mal an, Frösche zu küssen. Worauf hoffen wir? Ich fand diesen Satz realistisch, aber auch sehr, sehr negativ, dass jemand gesagt hat, wer keine Hoffnung hat, der wird auch nicht enttäuscht. Und wir kennen diesen Spruch, Hoffen und Harren macht manchen oder jeden, je nachdem wie man sagt, Hoffen und Harren macht manchen zum Narren. Worauf hoffen wir? Natürlich, wir sind zum Teil fromm genug, jetzt zu sagen, wir hoffen auf den Himmel und so weiter und so fort, aber irgendwie so konkret wissen wir so wirklich nicht mit umzugehen. Ich lese uns heute Abend einen Abschnitt aus dem Jakobusbrief, aus dem 5. Kapitel. Wir machen also einen Riesensprung aus dem 5. Kapitel und zählen Sie einmal mit, wie oft das Wort Hoffnung vorkommt. Da schreibt der Jakobus, Kapitel 5, Vers 7 bis 12. So seid nun geduldig, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Seufzet nicht wider einander, liebe Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet, denn siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmt, liebe Brüder, zum Vorbild des Leidens der Geduld die Propheten, die geredet haben im Namen des Herrn. Siehe, wir preisen sie selig, die erduldet haben. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und ihr habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat. Denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Vor allen Dingen aber, liebe Brüder, schwört nicht, weder beim Himmel noch bei der Erde noch bei einem anderen Eid. Es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht dem Gericht verfallt. Wer hat mitgezählt? Ganz viel Geduld. Von Geduld ist die Rede, aber nicht von Hoffnung. Es ist interessant, dass dieser Abschnitt von Hoffnung spricht, ohne sie zu benennen. Ausharren. Das 5. Kapitel beschäftigt sich von Anfang sehr ausführlich mit dem Gericht und mit der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Mit unserer Zukunft. Die Verse 1 bis 6, die wir jetzt nicht lasen, zeichnen sehr plastisch, wie es den Leuten geht, die auf die eigene Sicherheit sich gründen. Wie es denen geht, die sagen, nach mir die Sintflut. Warten auf den Tag des Herrn. Was haben wir zu erwarten? Wie ist das mit der Hoffnung? Politisch, gesellschaftlich, technisch? In der Regel ist es so, dass wir doch da sehr, sehr nüchtern geworden sind. Neulich sagte jemand, in den letzten 10 Jahren, oder ich weiß den Zeitraum nicht mehr, wird in unserem Land und in Europa und in der Welt nicht mehr regiert, sondern nur noch reagiert. Auf Ereignisse, Löcher gestopft, von einer Ecke in die andere geschoben. Wo ist denn da die Hoffnung? Was hoffen wir denn? Christen haben den Auftrag, in der Welt, in der sie leben, von der Hoffnung zu reden. Soll ich nochmal sehr historisch gucken? Gut. Wissen Sie, Christen in einer Welt, in der es keine Hoffnung gibt, in der Welt, in der die Hoffnung verdampft ist, ist die Frage an die, die sich Christen nennen: Worüber reden wir? Lassen wir uns anstecken von der problematischen Situation oder aber nehmen wir den Auftrag an, den Jesus uns gegeben hat? Denn Christen leben aus einer Hoffnung, die sie selber nicht geschaffen haben. Wir haben nicht die Hoffnung, dass es besser wird, dass es noch einmal anders wird, sondern die Hoffnung der Christenmenschen hat einen Namen. Es ist der wiederkommende Jesus. Und die Frage, die Sie sich stellen dürfen bei dieser Thematik täglich jünger werden: Was spielt das eigentlich für eine Rolle in meinem Leben? Wenn ich im Büro sitze, wenn ich die Maschine repariere, wenn ich dies oder jenes mache. Emil Brunner, ein Schweizer Theologe, sagt einmal: Was der Sauerstoff für die Lunge ist, ist die Hoffnung für das Christenleben. Hoffnung? Ich weiß nicht, ob Sie Erfahrungen gemacht haben, darüber zu reden. Jakobus schreibt: Jesus ist unsere Hoffnung. Ich möchte das so in einen drei Schritten so ein wenig entfalten. Warten in Gottes Geduld. Warten in Gottes Zeit, warten in Gottes Zielsetzung. Ein ganz wichtiger Satz in unserer Zeit ist immer der: Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Und jetzt verrate ich Ihnen auch was. Aber behalten Sie es für sich. Wussten Sie das? Gott hat keine Zeit. Wussten Sie das? Gott hat keine Zeit. Vielleicht dauert es deshalb so lange mit Ihrer Gebetserhörung. Liegt ganz unten im Schreibtisch. Nein, Spaß beiseite. Gott hat Ewigkeit. Und das ist keine Zeit. Und Ewigkeit ist auch kein Zeitbegriff, wie wir es so manchmal hören. Man sitzt beim Zahnarzt auf dem Stuhl, das hat eine Ewigkeit gedauert. Ja? Und das heißt also, es war lang, es war langweilig, es war schmerzhaft oder sonst irgendwas. Nein, Ewigkeit ist bei Gott ein Qualitätsbegriff. Und wenn er uns ewiges Leben gibt und damit Teilnahme und Teilhabe an seiner Ewigkeit, dann heißt das nicht, dass wir uralt werden, sondern dass unser Leben jetzt schon und hier mit einer ganz anderen Qualität ausgestattet ist. Wir haben ewiges Leben und damit eine ganz andere Qualität. Und das Leben in dieser ewigen Qualität, das ermöglicht dann das, was der Jakobus sagt, wenn er Vers 7 sagt: Seid nun geduldig. Wir haben vorgestern Abend darüber gesprochen, geduldig ist hier, Sie werden sich erinnern, diesen Begriff Geduld, wir können ihn auch mit Langmut, mit Ausdauer, mit Weitherzigkeit übersetzen. Was Jakobus damit sagen will, hat nichts zu tun, dass wir irgendwo stumm darum stehen und warten auf irgendwelche Ereignisse, sondern er macht uns Mut. Seid geduldig. Er macht uns Mut durch die Zukunft, die wir haben, unsere Gegenwart ganz anders zu gestalten. Durch die Zukunft, die wir haben, Ewigkeit, unsere Gegenwart hier ganz anders zu gestalten. Seid geduldig, liebe Brüder. Und das ist ja halt im Neuen Testament zur Zeit des Neuen Testamentes so, dass die Schwestern da, wenn die Brüder genannt wurden, wurden die mitgenannt. Also fühlen sie sich ruhig angesprochen. Das ist so. Seid geduldig bis zum Kommen des Herrn. Jakobus rechnet ganz nüchtern damit, unser Herr kommt. Und nun gilt es da, dass wir selber auf diesem Weg die Geduld nicht verlieren. Wir haben als Familie mit unseren 3 Kindern häufig Ferien gemacht in der Schweiz, als wir da unten am Bodensee lebten. Und dann sind wir so Bergwanderung und irgendwann, wenn es hochging, der Jüngste, ach, und dann, ja, ach, ich kann nicht mehr. Kaum hatten wir das Auto verlassen, ich kann nicht mehr. Ja. Und wie haben wir ihn motiviert? Wir haben vom Ziel gesprochen. Ganz genau. Auf der Hütte gibt's Eis. Und dann haben wir miteinander oftmals eine ganze Wegstrecke über das Eis gesprochen. Und ob er das selber aussuchen darf oder ob das vorgegeben ist und wie viel Bällchen er kriegt und. Liebe Leute, worüber reden wir, wenn wir zusammen sind? Ich habe heute Mittag noch, meine Frau und ich, wir haben heute Mittag noch einen Besuch gemacht. Wir haben nur über Krankheiten geredet. Ja, jetzt sind wir in dem Alter. Nur über Krankheiten geredet. Worüber reden Sie, wenn Sie als Christen zusammen sind? Ist es Ihnen schon einmal gelungen, nicht in einem organisierten Hauskreisabend oder Impulsabend oder Bibelabend einmal eine halbe Stunde oder eine Stunde über den Himmel zu reden? Ist komisch, gell? Ist so weit weg. Ganz weit weg. Und Jakobus sagt, Leute, geht doch an dieser Stelle geduldig miteinander um. Das Kommen des Herrn, das nach Jakobus bald sein wird, plötzlich sein kann. Ganz plötzlich. In dem Moment, wenn einer stirbt. Sagt Luther, beginnt für ihn die Ewigkeit. Ist Jesus gekommen? Und das kann keiner von uns garantieren, dass wir uns morgen früh im Gottesdienst wiedersehen. Aber die Hoffnung, dass wir uns im Himmel wiedersehen, die ist denen gegeben, die Jesus in ihr Leben gelassen haben. Die haben diese Hoffnung, unabhängig, wie lange Lebensjahre uns da noch beschieden sind. Warten in Gottes Zeit. Das ist die Zusage, dass Jesus wiederkommen wird. Es ist ja interessant, nicht wahr? Der ehemalige Bundespräsident Heinemann, der hat ja diesen Satz gesagt, die Herren dieser Welt gehen. Unser Herr kommt. Und ich mache Ihnen Mut. Ich mache Ihnen Mut, dass das Gesprächsthema wird hier in Wehrheim. Täglich jünger werden. Wie denn? Aber wir reden vom Himmel. Wir freuen uns daran, dass wir jetzt schon Ewigkeit haben. Nicht wahr? Wir wollen dazu beitragen, dass das Wort Ewigkeit gelöst wird von dem Wort Langeweile. Christen haben ja da so eine Tendenz, nicht wahr, dass sie nicht nur ewig, sondern manchmal auch langweilig sind. Und das muss nicht sein. Wir haben viel Grund, miteinander das zu erfahren. Man muss, neulich las ich diesen schlauen Satz, man muss um das Ziel wissen. Man muss es nicht immer sehen. Wir haben ein Ziel. Und Jakobus sagt, geht das, ich sage es mal so mit meinen Worten, geht das geduldig an. Dann hat er als Beispiel die Landwirtschaft und sagt, dieses Warten in Geduld, das ist Schaut, der Landwirt, egal wie er düngt, biologisch oder chemisch oder sonst irgendwas, er muss warten, bis es wächst. Er muss warten. Er kann es nicht einfach steuern. Seid geduldig. Klammer auf. Bei der Frage, seid geduldig, mit wem denn? Mit uns selbst. Mit mir, mit dir und mit Gott. Und am schwierigsten ist das oft mit dem anderen. Ne? Ja? Ich bin der geduldigste Mensch, wenn alles so läuft, wie ich es will. Fragen Sie meine Frau. Aber wehe, es läuft nicht so. Dann bin ich wieder so lange ungeduldig, bis es so läuft, wie ich will. Geduld, dieses Bild vom Landwirt, es dauert noch. Wissen Sie, und diese Zeit, unsere Väter und Mütter im Glauben, die sprachen von der Gnadenzeit, die Gott uns gibt. Gott will nicht, dass irgendjemand verloren geht. Dass die Wiederkunft Jesu sich hinauszögert, hat damit zu tun, dass Gott noch Zeit schenkt zur Umkehr. Und wir sollten, wir können, wir dürfen. Mir ist es wichtig, dass ich es darf. Ich darf andere einladen, ermutigen, zunächst einmal darüber nachzudenken, dass Gott Interesse an dir hat. Und dass du durch eine Entscheidung, durch dieses Ja, das Gott zu dir gesprochen hat, und du dein Ja dann dazu sagst, hast du bereits jetzt ewiges Leben. Wird sich zwar äußerlich wenig ändern, die Falten im Gesicht bleiben und so weiter, ist alles klar. Aber ich habe eine ganz andere Einstellung zu mir, zu Gott. Zu meinem Nächsten. Ich darf ewiges Leben haben. Dieses Bild mit dieser Geduld ist mir an dieser Stelle ganz, ganz wichtig. Und der zweite Gedanke, das Warten auf Gottes Weg. Wenn jemand in unsere Gemeinde kommt, soll er ein Dreifaches erleben. Hoffnung, Wahrheit und Barmherzigkeit. Hat unser ehemaliger Direktor auf Krishona immer gesagt. Wenn jemand in unsere Gemeinde kommt, soll er das erleben. Hoffnung, Wahrheit und Barmherzigkeit. Und das sind die Dinge, die dem Leben Wurzeln geben. Erfahren die Leute, wenn sie zu uns kommen, Barmherzigkeit? Nicht mal die Wahrheit knallen wir ihnen manchmal um die Ohren. Aber so, dass sie gar nicht mehr hören können. Aber diese Kombination, Hoffnung, Wahrheit und Barmherzigkeit. Liebe Brüder, seid geduldig, stärkt die Herzen, seufzet nicht wieder einander, damit ihr nicht gerichtet werdet. Jakobus schreibt an Christen. Jakobus schreibt an Christen in Beheim. Seufzet nicht wieder einander. Jetzt würde ich gerne mit Einzelnen mal reden. Wie sie das machen. Wie sie das machen. Nicht einander beurteilen, nicht einander verurteilen, nicht einander oder nicht aus dem Wege gehen und. Jakobus will sagen, es ist gefährlich. Du kannst dich hier an dieser Stelle so leicht irren. Und denk daran, Am Ende spricht Gott selbst das Urteil. Am Ende spricht Gott selbst das Urteil. Der Richter steht vor der Tür. Das ist ja also, das kann man anfangen zu zittern. Aber das ist gar nicht gemeint. Es ist nicht gemeint, dass wir Angst haben, sondern es ist die Frage, wie wir als Gemeinde, als Gemeinschaft miteinander umgehen, großherzig, freundlich, Hoffnung schenket. Kann ich einem anderen wirklich hoffend, oder ich sage es mal so, hoffentlich Hoffnung machen? Kann ich nur, wenn ich selber eine habe. Sonst geht's nicht. Kann nur über Hoffnung reden, wenn ich selber in dieser Hoffnung leben darf. Hier kommt etwas zusammen, was wir normalerweise in unserer Zeit jetzt gar nicht mehr so haben. Nicht wahr? Wir sind so individuell und individualistisch, wie wir leben. Wir gehen ja in die Gemeinde. Wir haben diese beiden Welten für uns. Wir haben unsere Privatsphäre und wir haben vielleicht eine öffentliche oder eine Gemeindesphäre oder wie auch immer. Und wie bringen wir das zueinander? Wie halten wir das beieinander? Wenn jemand auf Sie zukommt und fragt, wie geht es denn? Ist oftmals die Reaktion, was geht es denen an? Ja, warum soll ich dem das sagen? Brüder, verachtet nicht, seufzet nicht wiedereinander. Ich bin ganz offen an dieser Stelle und sage Ihnen, das muss man trainieren. Das kriegst du nicht in Schoß gelegt. Das muss ich wollen. Dazu muss ich mich entscheiden. Ich möchte den Menschen, der mir entgegenkommt, ich möchte den Menschen, der neben mir sitzt, der mit mir im gleichen Haus wohnt, jetzt völlig unabhängig seiner Religionszugehörigkeit, ich möchte diesen Menschen achten. Und das ist ein Prozess. Ich kann das nicht von jetzt auf eben. Bin schon manchmal auch erschrocken über mich selber, so als die erste große Flüchtlingswelle in das Land kam. Gesagt hat man da nichts, aber gedacht. Nicht wahr, dieser Satz war doch epochenmachend, wir schaffen das. Ja? Haben wir ihn beklatscht und bejubelt, vielleicht öffentlich. Aber innen drin, wir nehmen uns das Recht, beurteilen zu können. Und wenn wir beurteilen, ja, dann verurteilen wir auch. Mit dem will ich jetzt nichts mehr zu tun haben. Geh ein bisschen aus dem Weg, lass den mal ein bisschen noch. Seufzet nicht wiedereinander. Ich sag mal, unsere Glaubwürdigkeit als Christen, täglich jünger werden, unsere Glaubwürdigkeit als Christen liegt an dieser Stelle, wie wir mit Menschen umgehen. Und es gibt einen inneren Zusammenhang, über den reden wir nicht so häufig. Ich habe natürlich keine Freude an einem Bekenntnis, an meinen Glauben zu bekennen, wenn ich auf der anderen Seite die Menschen zunächst einmal beurteile, ob der das überhaupt wert ist, dass ich mit dem rede. Dann bleibe ich schön unter dem Teppich. Bleibe ich ganz unten. Und der Jakobus sagt, seufzet nicht wiedereinander, der Richter steht vor der Tür. Und dann sagt er, nehmt, liebe Brüder, zum Vorbild eures Leidens und der Geduld die Propheten, die geredet haben im Namen des Herrn. Stelle ich jetzt eine Konfirmandenfrage. Welchen alttestamentlichen Propheten haben Sie denn mal gelesen? So in einem Stück, nicht so abschnittweise. Ich mache Ihnen, ja, so den Jesaja mal zu lesen, sind zwar nur 65 Kapitel, aber ja, das mal zu lesen oder den Hiob zu lesen, um dann wirklich dieses Vorbildliche dabei zu erfahren, wie die Menschen im Alten Testament, wie sie ihren Glauben gelebt und auch ihren Glauben erlitten haben. Der Hiob, seine Frau sagt zu ihm, du hast nicht mehr alle Latten auf dem Zaun, hör doch endlich auf. Und er antwortet und sagt, haben wir das Gute empfangen, sollen wir dann nicht auch das nehmen, was unangenehm ist? Wer im Glauben wachsen möchte, täglich jünger werden möchte, den lade ich ein, einmal ein Lebensbild, jetzt nicht also als Roman oder sonst irgendwie, sondern einen biblischen Propheten einmal ganz zu lesen. Innerhalb einer Woche oder sonst irgendwie, nicht so als stille Zeit, sondern einfach sich einmal einen Überblick zu verschaffen. Nehmt als Vorbild die Propheten, die geredet haben im Namen des Herrn. Und der Hiob wird ja hier ausdrücklich erwähnt, das zu tun. Haben Sie eigentlich für Ihr Leben noch Vorbilder? Sie müssen jetzt nicht alle mich nehmen. Haben Sie noch Vorbilder? Menschen, von denen Sie sagen, deren Lebenslauf habe ich gelesen, deren Lebenslauf kenne ich und aus deren Lebenslauf sind die und die und die und die Aspekte, wie die ihren Glauben gelebt haben. Wissen Sie, wir sind als Gemeinde Jesu, ich habe vorhin gesagt, dieses Gott hat keine Zeit, wir sind eine ewige Gemeinschaft. Und da gehören die dazu, die vor uns gelebt haben, die vor uns Verantwortung getragen haben. Und ich will fragen, was kann ich bei denen lernen? Was will ich von denen noch lernen? Ich kann da noch was lernen. Oder vielleicht auch zu sagen, was möchte ich so nicht machen? Geht ja nicht darum, dass wir alles übernehmen. Aber Menschen zum Vorbild zu nehmen, ist auch keine Schande. Absolut nicht. Nur dürfen sie nie, diese Vorbilder, diese Leute, dürfen nie in die Position kommen, die Jesus in unserem Leben einnehmen soll. So ein Idol zu werden, das ist gefährlich. Gibt es auch heute in unserer Zeit so fromme Idole. Ach, wenn der irgendwo spricht, fahren wir hin. Oder wenn dies und jenes und da müssen wir hin und da. Hast du das gelesen von dem? Alles okay, wenn es richtig eingeordnet ist. Als Vorbild ja, aber nicht als Herr und nicht als Idol, sondern Jakobus sagt sehr deutlich, wir preisen sie selig, diese Leute, was sie erduldet haben. Denkt an den Hiob und allem drum und dran und dies. Aber wenn wir von der Hoffnung reden, die in uns lebt und die Hoffnung, die wir haben, dann reden wir von Jesus, dem Erlöser und von sonst keinem. Und das können und sollen und dürfen wir miteinander üben. So eine dritte Aussage, warten in Gottes Ziel. Gell, wir sind, wenn wir das mit den Propheten nehmen, wir sind nicht die Ersten, die gewartet haben und so weiter und so weiter. Warten in Gottes Ziel. Was ist das Ziel Gottes für diese Welt, für unser Leben? Was ist das Ziel Gottes? Er will die neue Welt erschaffen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Ich sage das ganz bewusst so. Wir sind als Christen nicht dazu berufen, die Welt zu erneuern. Wir wollen helfen, ja, überhaupt keine Frage. Wir wollen Diakonie leben, weil wir damit Gott ehren, überhaupt keine Frage. Aber wir haben nicht das Ziel, die Welt zu verbessern. Diese Welt geht zu Ende. Und dann wird Gottes neue Welt erscheinen. Anders. Herrlicher. Gibt ja unter uns, ist ein bisschen ruhiger geworden um die Leute, gibt unter uns ja so Leute, die wollen das berechnen, wenn das, wann das sein wird, wie das sein wird. Sollen sie es machen? Sollen sie es machen? Mir persönlich ist allein wichtig, es kommt. Es wird sein. Und zwar ganz realistisch. Gottes Ziel in dieser Welt. Dass er die Erde erneuern wird. Und dass diese erneuerte Erde dann der Wohnraum derer sein wird. Der Himmel auf Erden, um in diesem Bild einmal zu bleiben. Aber bitte nicht so zu verstehen, ich sage das extra noch einmal, weil wir auch als Christen bei der Not und dem Elend in dieser Welt oft diesen Gedanken, ja, man müsste, natürlich, wir wollen helfen, wir wollen arbeiten, wir wollen Geld geben, wir wollen Mission betreiben, wir wollen an dieser Stelle die Ersten sein, die sich diakonisch einsetzen. Ja, das wollen wir, aber nicht mit der Absicht, dass wir damit die Welt retten. Nein, wir haben die Hoffnung, dass Jesus wiederkommt. Und wir haben die Hoffnung, dass in dieser Rettungsaktion, wenn er wiederkommt, viele dabei sein werden, die wir durch unsere Diakonie und durch unsere missionarische Arbeit erreicht haben mit dem Evangelium. Das ist unsere Hoffnung. Und nicht irgendetwas, was man so jetzt irgendwo meint, neu machen zu können, reparieren zu können, auf die Straße zu gehen. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Ich bin ja mit dem Auto gekommen, aber das darf man ja heute schon fast nicht mehr. Ja? Ich habe nichts gegen die ganze Frage nach Klima. Aber merken Sie, dass das zur Ersatzreligion wird? Ja? Menschen, die keinen geistlichen Grund mehr haben, brauchen irgendetwas, was in ihrem Leben dann so was Ähnliches ist. Der Mensch ist im tiefsten Grunde fürchterlich religiös. Und er nimmt dann irgendetwas, wo er meint, er kann was ändern. Ich bin dafür, dass der CO2-Ausstoß vermindert wird und allem drum und dran. Aber wir retten damit nicht den Planeten. Das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, von der Hoffnung zu erzählen, die wir in Jesus Christus haben. Das hört sich wie ein Gegensatz an. Verstehen Sie es aber nicht so. Es ist kein Gegensatz. Sondern wer diese lebendige Hoffnung hat, der hat auch Motivation, sich die Finger dreckig zu machen in den Problemen dieser Welt. Wir sind Menschen, Jakobus sagt ja jetzt so etwas Merkwürdiges, schwört nicht. Was hat das denn an der Stelle zu tun? Schwört nicht weder beim Himmel noch bei der Erde noch einen anderen Eid. Das muss man zunächst einmal historisch so ein Stückchen einordnen. Es war zur Zeit des Jakobus, und manches Mal ahnt man das auch noch, es war zur Zeit des Jakobus so, dass bei jedem Verkauf und bei allem, was irgendwie gemacht wurde, wurde man also ein Eid bei dem Heiligen oder beim Leben meiner Großmutter und weiß ich was alles. Es wurde da immer geschworen, es wurde immer versprochen, es war etwas Zusätzliches. Ich erinnere mich noch daran, weiß nicht, war es vielleicht 13, 14, da habe ich meinem Vater was versprochen, sagte, großes Ehrenwort. Vater, großes Ehrenwort. Ja, sagte, nimm anders was. Ich habe gesagt, Ehrenwort. Und er fragte, großes oder kleines? Ja, und ich sagte, großes. Und er sagte, das ist schon mal schlecht, wenn du zwei hast. Eure Rede sei ja, ja oder nein, nein. Ihr müsst das, was ihr sagt, nicht noch untermauern mit irgendwelchen, aber ehrlich. Doch, also ganz ehrlich. Also diesmal meine ich es ganz ehrlich. Das heißt, das letzte Mal habe ich es nicht ehrlich gemeint. Nein, so darfst du es nicht verstehen. Aber jetzt ist es die Wahrheit. Eure Rede sei ja, ja. Wenn ich ja sage, sage ich ja. Wenn ich nein sage, sage ich nein. An dieser Stelle sind Christen Wahrheitsfanatiker. Ich sage das mal so. Auf unser Wort muss man sich verlassen können. Nicht um unser Willen, sondern um Gottes Willen. Auf unser Wort muss man sich verlassen können. Ja, ich bin jemand, der, wenn er etwas sagt, sich überlegt hat, was er sagt. Und wenn er etwas sagt, dann muss ich das nicht mit irgendwelchen Schwüren oder irgendwelchen Unterstreichungen noch einmal bejahen oder verdeutlichen. Und Jakobus bündelt das alles zusammen und sagt, denkt daran, seid geduldig, das Kommen des Herrn ist nahe. Deshalb sind wir wahrhaftig in dem, was wir sagen. Deshalb sind wir geduldig. Deshalb streiten wir nicht. Und seufzen nicht wieder einander. Nicht, weil Christen sich anständig benehmen sollen. Nein, sondern weil die Hoffnung auf das Kommen Jesu etwas so Gewaltiges ist, dass alles andere relativiert. Mich würde brennend interessieren, welchen Stellenwert das für Sie hat. Im Alltag. Dass Jesus wiederkommt, dass er bald wiederkommt, dass sein Wiederkommen plötzlich sein kann für jemanden, der aus der Welt abgerufen wird. Müsste das nicht an mancher Stelle unseres Lebens nicht zu einer Ernsthaftigkeit, nein, meine jetzt nicht, dass wir nicht mehr lachen dürfen, absolut nicht. Aber zu einer Gradlinigkeit führen. Die Hoffnung auf das Kommen Jesu gibt unserem Leben einen ganz, ganz festen Grund. Auf diesem Grund dürfen wir sehr, sehr viel. Jakobus meint das nicht einengend. Das, was er sagt, so täglich jünger werden. Das ist dieses, ja, ich entscheide mich dazu. Ich will heute so leben. Ich will so leben. Warum? Weil ich eine Hoffnung habe und ich will mit meinem Leben, das ist die Rückseite dieser Hoffnung oder die Umkehrseite oder wie man es sagen will, ich will mit meinem Leben, so wie ich es lebe, Gott ehren. Will ich viel erreichen? Gut, wenn Sie Millionär werden, habe ich auch nichts gegen. Aber ich will da nicht viel erreichen, sondern ich will Gott ehren. Und ich will diese Hoffnung, die ich habe durch das Evangelium, durch die Begegnung mit Jesus, die soll mein Leben prägen. Und das will ich in ganz, ganz großer Geduld üben. Nicht können, üben. Das ist das Schöne am Evangelium. Irgendjemand sagte diesen Satz, dass er abends ganz zerknirscht ins Bett gegangen ist, weil vieles wieder nicht gelungen ist und der Jesus gesagt hat, Herr, du siehst, das wird nichts mit mir. Ich glaube, Luther wird er sogar zugesprochen. Und dann hörte er, wie Jesus zu ihm sagte, Martin, jetzt leg dich erst mal schlafen, morgen üben wir weiter. Wissen Sie, das ist das Evangelium. Du musst das nicht können. Du darfst das üben. Jakobus, seid nun geduldig. Mit wem? Mit mir selbst. Mit dem anderen und mit Gott. Weil seine Zeit, dass er sichtbar wiederkommen wird in Jesus, die ist für uns so jetzt im Augenblick nicht zu erkennen. Die erwarten wir. Aber wir wollen üben, dass wir ihn mit unserem Leben ehren. Täglich jünger werden. Amen. Ich bete mit uns. Herr Jesus, wir wollen dir herzlich danken, dass dein Wort in unserem Leben Wurzeln schlagen will. Und du weißt, dass wir unser Leben oft nicht so aufgeräumt haben, dass das mit den Wurzeln klar geht. Und es tut so gut zu hören, dass du mit uns übst. Du bist unsere Hoffnung. Und lieber Herr, wir wollen das lernen, dass wir von dieser Hoffnung nicht nur leben und mit dieser Hoffnung nicht nur leben, sondern dass wir diese Hoffnung weitersagen. Wir sehen, dass in unserer Welt so wenig Hoffnung ist, dass alles nur so ein Gewurstel ist. Wir danken dir, dass du es dir leisten kannst, durch uns Menschen von dieser lebendigen Hoffnung zu sagen. Und wir danken dir, dass es uns manchmal gelingt. Gib uns Mut, gib uns Gelegenheit, dass wir andere auf dich als die lebendige Hoffnung hinweisen können. Vielen Dank. Amen.